Willkommen zum Freifunkradio, die Folge 118. Wir senden wieder live aus der Raumfahrtagentur in der Gerichtsstraße in Berlin.
Wir haben heute einen Gast, den hatten wir schon mehrfach. Ihr kennt ihn auch von verschiedenen Veranstaltungen. Er ist zum Beispiel der Gitarrist und Frontmann der bekannten Band Meshfreunde Schneller. Und wenn er gerade mal nicht auf Tour ist, dann forscht er zu WLAN-Themen. Wir haben Bluse aus Sundhausen heute zu Gast, über Mumble zugeschaltet. Hallo Bluse.
Hallo, ich grüße euch. Vielen Dank für die Einladung und es ist schon eine Weile her, dass ich euer Gast sein durfte.
Das machen wir doch immer wieder gerne.
Beim letzten Mal war Elektra ja bei dir zu Gast. Da habt ihr doch das Audio-Feature in Sundhausen gedreht, wo ihr da mal rumgegangen seid. Und da wurde ja auch ein Freifunkradio draus.
Eine unserer grandiosesten Sendungen, würde ich sagen.
Ja. Stimmt, da sind wir mit Matthias und Elektra diverse Standorte abgegangen.
Ja, das war sehr schön. Genau, Bluse ist heute hier, weil ich weiß gar nicht, wann das war, im Februar, glaube ich, das Forschungsprojekt Supraconics zu Ende gegangen ist und einen würdigen Abschluss in der Seabase gefeiert hat. Und wir dachten, da fragen wir nochmal genauer nach, was das eigentlich war und zu welchen Ergebnissen das geführt hat und wie ihr als Freifunkende da jetzt mitmachen könnt. Genau, Bluse, vielleicht kannst du ja mal ganz kurz dieses Projekt umreißen, wann das losging, wie lange das lief und was da die Projektziele waren.
Ja, gern. Wir haben vor 3 Jahren das Projekt Supraconics beantragt als Team, bestehend aus Hochschule Nordhausen, an der ich arbeite, aus dem Fraunhofer HAI, dem Max-Planck-Institut, dem BISDN, einem Berliner Unternehmen, was sich mit Software-Defined Radio befasst, und der TU Braunschweig. Ziel war, dass wir die Resource-Allokation in Wi-Fi-Netzen, das heißt sowas wie, was ist die beste Rate, was ist die beste Sendeleistung, was ist die beste Aggregationslänge, was ist die beste Sensitivity, dass wir das, und das Thema interessiert mich ja schon irgendwie länger als dieses Forschungsprojekt, dass wir das so ein bisschen vereinfachen für mehr Leute als nur uns zugänglich machen, die nicht unbedingt im Linux-Kernel programmieren wollen. Und dafür hatten wir 3 Jahre Zeit. Und genau, da werde ich im Laufe des heutigen Abends das eine oder andere noch drüber berichten. Wie kann man das benutzen? Was ist der Sinn? Und genau, vielleicht noch die Hauptmotivation. Wenn man geschickt in so einem, ich sag mal, drahtlosen Netz all diese Parameter einstellen würde, dann ist unsere Hoffnung, was wir damit quasi verbessern können, dass alle in diesem drahtlosen Netz mehr Daten übertragen können, und zwar signifikant mehr Daten. Ja, wir haben postuliert, dass wir 30% mehr Durchsatz dadurch schaffen. Genau, und das hat uns angespornt, da in die Tasten zu hauen.
Genau, und in dem Bereich forschst du ja schon eine ganze Weile länger rum. Ich glaube, wir hatten auch schon mal eine Sendung dazu zum Minstrel Blues.
Genau.
Genau, vielleicht für die das noch nicht kennen oder da noch nicht drüber gestolpert sind, sollten wir das vielleicht mal kurz erklären, was dieses Minstrel und Minstrel Blues, da gibt es ja verschiedene Dinge, über die man stolpert, wenn man mit Freifunkfirmware oder im Kernel einfach mal rumspielt, kommt das ja einem irgendwann mal über den Weg gelaufen.
Ja, Minstrel ist erstmal im Linux-Kernel der Rate-Control-Algorithmus für WLAN. Und Bluse, du hast dafür eine Erweiterung gemacht.
Ganz genau. Wir haben den Algorithmus, der die Raten so setzt, dass man möglichst großen Durchsatz hat von einem Access Point zu einem Client oder pro Verbindung auch in einem Meshnetz, dass wir das nicht nur für die Wahl der Raten, sondern eben auch für die Wahl der Sendeleistung, wie laut sollen denn diese Pakete zu einem Client verschickt werden, erweitert, und dann hat man schlagartig ein viel komplexeres Problem, wo man suchen muss, Mensch, welche Rate funktioniert bei welcher Sendeleistung, Der Suchraum wird viel größer, um dann irgendwie zu entscheiden, welche Sendeleistung funktioniert, welche Rate funktioniert, wie funktioniert beides zusammen. Aber wenn man nur so laut spricht wie notwendig, hat das den Charme gegenüber dem, dass wenn alle sozusagen volle Sendeleistung benutzen würden, dass man dann nicht so viele potenzielle Nachbarlinks stört und nicht so viel quasi Interferenz erzeugt, unnötige Interferenz erzeugt und man anderen mehr Optionen lässt, auch selbst etwas zu übertragen im Funknetzwerk.
Das heißt, das Ziel ist, die Sendeleistung selbst zu reduzieren, um eben eine höhere Durchsatzrate oder Datenrate erzielen zu können zwischen zwei Punkten.
Nein, nicht zwischen zwei Punkten. Also würden wir nur zwei Punkte auf dem Mond haben, wäre es eigentlich Wurst. Ja. Aber in einem Netz, wo ganz viele Teilnehmer sind, wenn man da nur so laut spricht wie notwendig, ist das Argument, dass die Summe aller Übertragungen größer ist vom Durchsatz her, als wenn all diese Übertragungen bei maximaler Sendeleistung passieren. Genau.
Es ist ein Schritt in Richtung eines Equilibriums, also dem Datenverkehr hier in Berlin. Ja, die Grundeinstellung von den WLAN-Geräten ist, also sie senden immer mit einer Sendeleistung, die ist typischerweise auf maximale Leistung eingestellt und dann sind aber Verbindungen, werden über 5 oder 10 Meter gemacht und dann wird aber die ganze Gegend irgendwie, wird da befunkt und dann kommt es zu Koordinierungsproblemen im Kanal. Es gibt versteckte Knoten, exponierte Knoten und das WLAN, das muss immer, wenn es feststellt, dass jemand den Kanal schon nutzt, sich eine Zeit auswürfeln, wann es wieder einen Versuch starten darf, irgendwie zu senden. Und je mehr WLANs in der Luft sind, desto seltener darf man senden. Und alle könnten ein viel besseres Netz haben, wenn eben diese Sendeleistung automatisch geregelt würde. Also genialer Ansatz.
Und das hast du einmal mit dem Minstrel Blues quasi implementiert auf Kernel-Ebene.
Genau, das habe ich in meiner Promotion im Linux-Kernel implementiert und ich sag mal in einem kleinen 4 Access Points, jeweils mit 2 Clients validiert und mir die Performance angeguckt. Mensch, wie viel Musik ist denn da drin, wenn man Sendeleistung und Rate zusammen einstellt und mit der Zielvorgabe, lass doch die Sendeleistung reduzieren, wenn der Durchsatz darunter nicht leidet. Also wie Elektra gerade gesagt hat, gerade bei so kurzen Links, ja, wie Fernseher ist 10 Meter weg vom Access Point oder mein Laptop ist im selben Raum wie der Access Point. Das offene Thema war, ich habe es noch nicht upstream gebracht. Ich habe mitbekommen, okay, das können andere Leute gar nicht so richtig wirklich benutzen von dem Code, den ich da irgendwie im Kernel implementiert habe, sodass wir jetzt in Superconnect gesagt haben, okay, wir müssen das irgendwie anders angehen. Dass man einen coolen Algorithmus, der zum Beispiel Sendeleistung und Rate optimiert, der muss einfach programmierbar sein mit irgendeiner Sprache, mit irgendeiner Hochsprache im Userland. Ja? Mhm. Also wenn einer in Python, ne, was Schönes implementieren will, dann braucht er irgendwie eine Schnittstelle und muss all die Parameter einstellen können. Und das war so einer der Hauptarbeiten, die wir in Superconnect gemacht haben, dass man nicht mehr im Kernel Rate und Sendeleistung einstellen kann, sondern für beliebige WLAN-Knoten im Sinne von, die können irgendwo im Netz sein, kann man über ein Netzwerk die Kontrolle von Rate und Sendeleistung und Sensitivity und noch ein paar andere Parameter übernehmen, kann quasi das Steuer an sich ziehen und könnte verschiedene Algorithmen und Ideen ausprobieren.
Und eure Motivation basiert auch darauf, im Kernel wird halt nur C gesprochen und ihr möchtet jetzt auch andere Menschen ansprechen, die jetzt nicht unbedingt C können, um sich daran zu beteiligen, den perfekten Algorithmus zu finden.
Also das ist das eine, dass ich sag mal die C, ne, also gut, ne, C ist Gesetz im Kernel, C muss man da machen. Es gibt eigentlich nur eine andere Motivation, nämlich im Linux-Kernel gibt es keine, jetzt mal unabhängig, dass man sich C natürlich irgendwie draufbiegen kann, gibt es keine Gleitkomma-Operation, sondern man hat nur Ganzzahlen. Und verschiedene, ich sag mal, Ressource-Allokations-Algorithmen, die im Mobilfunk eingesetzt werden und so weiter, bedienen sich Statistiken, wo man einfach mit Gleitkomma-Operationen Statistiken macht. Mhm. Und dann müsste man immer, wenn man das in den Kernel implementieren will, sich gleich noch diese numerische Herausforderung antun, das jetzt mit Ganzzahlen machen zu müssen. Ja? Also man könnte auch sagen, ich programmiere etwas in C im User Space, habe aber den großen Vorteil, ich kann einfach eine Wurzel aus irgendwas ziehen oder eine Exponentialfunktion irgendwie anwenden. Würde ich das im Linux-Kernel machen wollen, müsste ich mir da erst Lookup-Tables bauen und so weiter und so fort, um das mit Ganzzahloperationen machen zu können.
Ah ja, verstehe. Und genau, ihr seid ja da eine recht große Gruppe. Also du hast ja 4, 5 Partner aufgezählt, die ihr da gewesen seid. Wie habt ihr euch alle gefunden oder ist das... Kennt ihr euch von früher aus dem Sandkasten?
Also den einen oder anderen, zum Beispiel den Julius vom HI, den kenne ich zwar nicht aus dem Sandkasten, aber schon ganz lang. Und klar, aus dem Dunstkreis mit den Wissenschaftlern, mit denen man so zusammenarbeitet, versucht man irgendwie neue Ideen zu finden. Und wir hatten aber auch Partner dabei, zum Beispiel Theo Braunschweig, die Theoretiker sind auf dem Gebiet, die wir auch vorher nicht wirklich kannten, wo wir also, ich sag mal, wenn man so einen Forschungsantrag macht, überlegt man sich, alles klar, wen bräuchte man denn im Team? Und von den Systemern, auch New MediaNet, habe ich ganz vergessen, war dabei, also auch ein Felix hat zum Beispiel initial ganz tolle Arbeit gemacht, um dieses Interface vom Linux-Kernel zum User-Space zu bauen, dass wir gesagt haben, okay, wir brauchen natürlich auch ein paar Theoretiker, die schon Algorithmen sich vorstellen können, die man mit solchen vielen Parametern loslässt. Und unsere initiale Idee waren eigentlich Theoretiker zu finden, die Multi-Armed-Bandit-Algorithmen beherrschen. Ja, das sind Algorithmen, die man eigentlich, der Mathematiker benutzt, um wie spielt man Spielautomaten effizient. Und das sah sehr viel und sieht immer noch sehr vielversprechend aus, dass diese Algorithmen sich gut auf dieses, welche Rate, welche Sendeleistung muss ich spielen, um maximalen Durchsatz zu kriegen, versus welchen Spielautomaten muss ich spielen, um maximales Geld zu kriegen, dass sich das ganz gut übertragen lässt.
Ja. Also die Challenge ist immer noch, einen Algorithmus zu finden und euer Weg ist jetzt erstmal Leuten das leichter zu machen, selber diese Algorithmen zu entwickeln. Habe ich das richtig verstanden?
Genau. Die Eintrittshürde so sehr zu senken, dass man mit einer Hochsprache im User Space sagen kann, ich möchte gern die folgenden 5 Access Points, die folgenden 30 Freifunkknoten von meinem Controller mit Sensitivity-Rate, Sendeleistung steuern und ihren einzelnen Verbindungen. Das gibt unser Orca-System, so ist quasi der Arbeitstitel, gibt das her. Genau.
Und ihr zielt auch darauf ab, du hast ja gerade gesagt, der Controller, das ist dann halt kein normaler Router, der über begrenzte Ressourcen verfügt, sondern das kann dann halt, keine Ahnung, ein etwas stärkerer Rechner sein, der dann eben solche Simulationen durchspielen kann. Und das muss ja auch irgendwie ein bisschen in Echtzeit passieren, dass man sowas dann analysiert und auch anwendet, oder?
Also unsere, ich sag mal, die Experimente, die wir so jetzt machen, sieht so aus, man programmiert seinen vermeintlichen Algorithmus am Laptop und der Laptop hat eine Ethernet-Verbindung, über die x Access Points erreichbar sind, Clients erreichbar sind. Wir haben natürlich auch geschaut, wie gut, wir programmieren gerade einen Controller in Python, wie gut läuft er denn, wenn wir den zum Beispiel auf einem Access Point laufen lassen. Ne? Und klar, Embedded-Gerät hat leistungsmäßig nicht dieselbe Klasse wie ein Laptop, aber wir benutzen ganz gern die Banana Pi Router, die R64. Und wenn man, wir haben auch genug Platz, das Python-Paket ist relativ genügsam, nicht genügsam, quasi ungenügsam, man ist relativ hungrig an Platz. Der Banana hat genug Platz und das funktioniert. Ja? Also zumindest das, was wir mit dem Controller machen und 5 Access Points angeschlossen, funktioniert auch auf einem Banana Pi R64. Das muss jetzt nicht zwangsläufig irgendein dicker Server oder ein High-End-Laptop sein. Das ist völlig okay. Und wenn man sagt, okay, Python muss es gar nicht sein, sondern ich bevorzuge, ja, von mir aus mal C, C++ oder Go oder irgendwas, dann Rust, genau, kann das durchaus auf einem Embedded-Gerät laufen.
Ja. Genau, nur an dieser Stelle muss ich einwerfen, weil ich war ja auf dieser Präsentation und wenn man jetzt unserer Sendung zuhört, dass man nicht den falschen Eindruck gewinnt. Also was wir jetzt gerade reden mit dem Controller und so, da geht es jetzt darum, das zu entwickeln. Das soll ist im späteren Betrieb geht es nicht mehr darum, dass man eine Internetverbindung zwischen Access Points hat, dass man da schnelle Datenpakete verschicken kann und so einen Controller hat, sondern irgendwann ist der Algorithmus so weit ausgereift, dass man den, ich weiß nicht, Bluse, was du davon hältst, aber im Prinzip müsste irgendwann in den Treiber oder in die beispielsweise in die Linux-Kernel-Infrastruktur mit eingebettet sein. Also es geht jetzt erstmal nur um die Entwicklung des Algorithmus.
Absolut. Also es geht nicht darum, dass Access Points dessen oder irgendwelche WLAN-Knoten dessen beraubt werden, sondern es geht darum, um einen dezentralen Algorithmus zu entwickeln, ist es so unhandlich, dass direkt in dem Linux Mac Editor 11 und Treiber Stack zu machen. Man muss relativ viel umbauen. Man ist irgendwie rennt die ganze Zeit quasi dieser Kernel-Entwicklung hinterher. Treiber sind noch nicht abgehangen. Es kommt ein neuer Patch. Zack, muss man seinen ganzen Code umbauen. Das fällt jetzt flach. Man kann quasi ausprobieren, was kann ich eine Summendurchsatzsteigerung erreichen, wenn ich einen zentralen Algorithmus von meinem Laptop aus auf folgendem Szenario austeste. Und die Hoffnung ist, wenn wir einen vielversprechenden Kandidaten oder gerne auch zwei irgendwie als Mechanismus haben, dann heißt es zurück, das muss in den Linux-Kernel rein und das muss irgendwie upstream kommen und dann hat man quasi ein Implementierungsziel und nicht mehr ein Experimentierziel.
Ja, ich kann mir vorstellen, dass es dann für unterschiedliche Szenarien auch unterschiedliche Algorithmen geben könnte. Also je nachdem, was man da vorhat, dass es da halt irgendwie andere Konfigurationen gibt, die das tun. Ich finde ja den Ansatz schön, dass ihr da auch tatsächlich so in Richtung, also sehr theoretisch denkt und da so Spieltheorie mit reinbringt und sowas. Könnte man fast künstliche Intelligenz heute noch mit reinwerfen.
Jetzt gibt es gleich Ohrfeigen, wir müssen mal kurz die Mikrofone abschalten. Also Machine Learning, es geht um Machine Learning, ja. Nicht künstliche Intelligenz. Also diesen Hype mit den Buzzwords, Cyber, das müssen wir jetzt nicht mitmachen. Nee. Okay. Also mit Machine Learning Algorithmen könnte man das machen.
Genau, also es ist im Prinzip ein, man würde dazu sagen, der WLAN-Kanal ändert sich die ganze Zeit. Es gibt Nachbarn, auf die habe ich keinen Einfluss. Ergo muss ich für so etwas wie, was ist denn eine sinnvolle Rate, was ist eine sinnvolle Sendeleistung, habe ich die ganze Zeit die Herausforderung, ich muss irgendwie ausprobieren, ich muss Exploration machen und ich muss das, was ich ausprobiere, das, was ich sozusagen weiß, klappt nicht, das muss ich exploiten, das muss ich irgendwie anwenden, sagen, okay, jetzt bitte benutze folgende Rate von der Sendeleistung für die nächste Zeit, weil die vielversprechend ist und mir einen guten Durchsatz bietet. Und das muss ich die ganze Zeit machen, die Abwägung, wie viel probiere ich aus, wie viel von dem Ausprobierten und quasi Online-Wissen benutze ich dann, um Pakete zu versenden. Das muss dynamisch funktionieren, und das muss so ein Algorithmus hergeben. Und da sind diese Multi-Arm-Banded-Algorithmen ganz vielversprechend, dass die sozusagen eingebaut zwischen wie viel probiere ich aus, wie viel von dem Ausprobierten nutze ich, dass die das quasi im Algorithmus dynamisch dieses Verhältnis ändern können.
Aber Bluse, wie weit sind denn die früheren Versuche gediehen? Also ich meine, so einen Algorithmus, den man jetzt einfach niederschreibt, sich ausdenkt, ausprobiert, der könnte ja auch schon eine bestimmte Verbesserung bringen. Also wie weit seid ihr denn da ursprünglich damit gekommen, mit einem einfachen Algorithmus, der halt eben nicht das Maximalziel erreicht, aber sich dem annähert?
Also wir hatten natürlich am Anfang des Projektes klar gedacht, okay, wir sind auch die jetzt den dollsten Algorithmus da implementieren. Und wie das ist bei so einem Systems-Projekt, Da macht man was, zack, und dann fixt man hier einen Bug und da, und am Ende reduziert man sich so ein bisschen, okay, wir müssen erstmal was hinkriegen, was funktioniert, was validiert, und wir vertrauen unseren eigenen Messwerten. Das hat schon ganz schön viel Zeit in Anspruch genommen. Was wir geschafft haben ist, diesen Minstrel Blues, den ich damals in meiner Dissertation quasi im Kernel implementiert habe, den haben wir im User Space implementiert. Der macht das, was er auch schon damals gemacht hat, aber das ist eben kein jetzt nagelneuer Algorithmus, sondern eine Heuristik, ja, die die Sendeleistung reduzieren kann, den Summendurchsatz steigert, aber noch kein Multi-Arm-Banded-Algorithmus ist. Ja. Genau, so. Und jetzt ist das Projekt quasi zu Ende. Jetzt könnte man sagen, okay, ne, der super coole Multi-Arm-Banded-Algorithmus, der muss aber jetzt noch um die Ecke kommen, oder ein anderer. Ja, das muss ja gar nicht aus dieser Klasse sein. Unsere API ist aber verlässlich. Wir können den MediaTek, ne, können wir vielleicht gleich nochmal sprechen. Es scheitert natürlich an Zugänglichkeiten für WLAN-Chips. Ja, davon sind wir abhängig. Wir unterstützen MediaTek MP7615. Wir unterstützen ATR9K. Wir würden auch den ATR5K unterstützen. Zugenagelte Wi-Fi-Chips, die uns keinen Rate kann geändert werden, Sendeleistung kann geändert werden, können wir per se noch nicht unterstützen, solange es da nicht irgendwie ein kleines eine kleine API gibt. Und genau, also insofern geht auch schon ein bisschen mehr, eine breite Klasse von MediaTek-Routern. Oder wir haben hier auch noch ein paar ATR9K-Freifunk-Router am Laufen, sind quasi kontrollierbar, mit denen könnte man Experimente machen.
Tja, ist wieder die alte Diskussion, wie kriegen wir die Treiber Open Source?
Ja, ich meine, wenn es mal einen tollen Algorithmus gibt, dann könnte man ja so in die Richtung gehen, dass halt zukünftige WLAN-Generationen, also schon über den Standard hinweg, das aufnehmen. Das passt eigentlich wunderbar in unsere Zeit. Ressourcen effizienter nutzen, weniger Energie verbrauchen, weniger andere Leute beeinträchtigen mit dem, was man macht. Eigentlich ist es höchste Zeit, sowas zu, ja, in der Enderpraxis zu haben. Ich meine, da wäre dann einmal eben das Lobbyieren und dafür sorgen, dass das irgendwie von anderen aufgenommen wird, was dann war mit so Closed-Source-Treibern und so Firmen, die da halt insgeheim intern vor sich hinwursten, natürlich auch extrem schwierig ist. Und dann müsste man natürlich auch untersuchen, inwieweit funktioniert der Algorithmus in so einem Hostile-Environment, also in so einer Umgebung, wo andere eben kein Power-Management machen. Da muss man ja für beide Szenarien muss man irgendwie gerüstet sein.
Aber es würde ja schon reichen, wenn ihr da eine Schnittstelle für das RAID-Control quasi bekommt, oder? Oder die Power, das muss man ja eingestellt werden. Ja. Die Sendeleistung.
Genau, wenn wir zum Beispiel uns ein neues AX-Radio schnappen. Ne? Also ich habe auch so ein paar MediaTek-Geräte, die AX können. Dort ist aktuell sowohl RAID-Control als auch vermeintlich der Knopf, um Power-Control machen zu können, in Firmware. Ja, das heißt also, da greift auch schon gar nicht mehr der Default Minstrel, sondern RAID-Control wird in einer Firmware, einem kleinen ARM-Chip, wo ein Stück quasi RAID-Control läuft und keiner Zugriff hat, genau, passiert dort. Mhm.
Aber man kann es auslesen aus der Firmware, oder?
Ja, man bekommt den TX-Status. Also im Mac 802.11 hast du die Retro-Perspektive, mit welcher Rate wurde das der Frame erfolgreich übertragen. Das bekommst du.
Okay. Aber es gibt jetzt keine... Man kann jetzt nicht einfach den erwarteten durchschnittlichen Durchsatz, wie das zum Beispiel jetzt mit älteren Linux-Treibern, mit dem Minstrel-Algorithmus funktioniert, das kann man jetzt im Moment nicht auslesen. Oder?
Es gibt diesen Estimated Throughput als quasi Netlink-Wert. Das kann ich dir gar nicht, ohne in den Code zu schauen, sagen, was bei so einem AX-Radio, wo du Rate nicht setzen kannst, weil es die Firmware macht, ob du nicht dort auch ein Estimated Throughput bekommst. Ich würde also vermuten, würde ich, das bekommst du, aber kann ich nicht gesichert sagen. Müsste ich nochmal gucken.
Okay, aber wie gesagt, den kann man ja eh nicht ins Handwerk pushen. Der macht seinen RAID-Control alles firmware-intern. Hat man sowieso keinen Einfluss drauf. Was, damit ist die Sache dann leider auch schon wieder scheitert dann an der Stelle.
Genau.
Aber vielleicht, wenn dann die coolen Algorithmen gefunden werden, wie man das optimieren kann, dann springen die Firmen dann vielleicht auch auf und sagen, ja, wir möchten das ja bei uns auch, das alles setzen könnt.
Ja, dann, oder man fängt dann halt an zu lobbyieren bei der IEEE und stellt es dann vor und schafft es dann irgendwann in den Standard.
Also genau, die Variante ist glaube ich vielversprechend, zu sagen, schaut mal, wir würden gerne was in den Standard aufnehmen, weil es Summendurchsatz steigert, weil es irgendwie vielversprechend ist. Vielleicht noch als kleinen Punkt hinzuzufügen, angenommen es wäre eine Transmit Power Control mit dem Linux-Kernel irgendwie upstream mal denkbar, dann hätte man zum Beispiel auch solche Sachen wie, dass man andere Kanäle mit anderen Maximalsendeleistungen, wo ne, die BNetzA im Sendeplan vorgibt, okay, Channel 100, was auch immer, 49 darfst du in Deutschland nur verwenden, wenn du DFS und TPC, Transmit Power Control, unterstützt. Auch das wäre noch so ein kleines Add-on als Argument zu sagen, Mensch, eine Sendeleistungskontrolle hat auch noch voll mit Vorteil.
Ja, man ganz unabhängig davon kann man einen Appell rausschicken. Wir erreichen dann sicherlich nicht viele Leute, aber wenn ihr zu Hause euer WLAN in der guten Stube verwendet, dann schaut mal, wie weit ihr eure Sendeleistung runterdrehen könnt, ohne dass ihr irgendwelche Einbußen bei der Übertragungsgeschwindigkeit habt. Und das könnte irgendwie einfach Good Practice werden, also Usus, wenn man sowas aufbaut. Und man könnte vielleicht auch Routerhersteller oder Firmwareanbieter irgendwie dazu motivieren, irgendwie ihre Klienten darauf hinzuweisen. Das wäre schon mal ein richtiger Schritt, der gar nicht so viel komplizierte Science dann am Ende voraussetzt. Da könnten wir schon eine Näherung erreichen.
Ja. Apropos Näherung, wir nähern uns dem Ende der Sendung. Bluse, das Projekt ist ja jetzt vorbei. Wie geht's weiter? Also das Thema ist ja quasi immer noch auf dem Tisch. A, wie können sich Leute beteiligen und B, wie macht ihr jetzt in diese Richtung weiter oder was habt ihr als nächstes vor?
Ja. Also ich will, dass das muss abgeschlossen sein, bevor ich vom Himmelstor stehe. Ne? Das ist klar, das will ich auf gar keinen Fall, dass jetzt hier in 5 Jahren nochmal in der Radiosendung will ich da nochmal drüber reden müssen, sondern da muss auch irgendwann mal ein Haken dran. So, wir haben die Woche noch unsere Veröffentlichung dazu, dass wir den ganzen GitHub-Code, wir haben quasi ein OpenWRT-Paket, was man in sein Trunk-Image mit reinkompilieren kann. Dann werden MT7615, ATR9K unterstützt. Man hat unsere API, die unter der Haube so aussieht, dass man auf jedem WLAN-Router einen TCP-Socket hat. Und da ist beschrieben, wie kann man aus dem Daten auslesen, welche Pakete haben wie mit welcher Sendeleistungsrate geklappt. Wie setzt man Sendeleistung und Senderate pro Client, der irgendwie verbunden ist. Das heißt, die ganze Doku kommt dort mit. Und genau, das werden wir streuen. Ne? Da gibt es immer einen kleinen Blogpost. Und dann...
Natürlich kommen die Links auch hier mit in die Shownotes rein. Wir warten jetzt einfach genau So lange mit der Veröffentlichung, bis die Links da sind.
Genau, das machen wir auf jeden Fall. Und dann... haben wir jetzt quasi nicht so das, also mal gucken, ob wir jetzt noch irgendwie einen Folgeprojekt akquiriert kriegen, aber ich sag mal, mein Doktorand, die Studis, die drauf arbeiten, da gibt es noch 2, 3 Mitarbeiter, die brennen da drauf, ja, das natürlich weiterzutreiben. Und genau, ja, das wird von mir noch forciert.
Sehr gut, dann
ist unsere Sendezeit leider schon zu Ende.
Genau, die Zeit ist so schnell rum, wir haben nicht mal mehr Zeit, Musik abzuspielen. Bluse, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast.
Vielen Dank an euch.
Immer wieder gerne bei uns in der Sendung. Sehr schön.
Dürfen auch sein. Dürfen auch wieder andere Themen dann sein beim nächsten Mal.
Sehen wir uns, kleine Frage von mir an euch, sehen wir uns zum Battlemash in Zypern?
Also ich werde da sein.
Ich nicht.
Alles klar, ich werde auch da sein. Und das heißt, Andi, sehen wir, Elektra, wir sehen uns da bestimmt in Berlin mal wieder an alter Stelle in der Seabase.
Genau. Tschüss.
Jawohl, ciao, ciao. Tschüss.